Erika hatte das Gefühl, sich im Dunkeln an ein weit entferntes Klingeln heranzutasten. Das Klingeln schien näher zu kommen. Dann plötzlich war der Druck auf ihren Ohren weg und das Klingeln war ganz nah. Ihre Wange war an etwas Weiches gedrückt, an dem noch ein schwacher Geruch nach frittiertem Essen und Zigaretten hing. Unter ihren Knien spürte sie harten Holzboden. Sie schob sich auf die Fersen, hob den Kopf und begriff, dass sie sich in ihrer neuen Wohnung befand. Das Telefon klingelte. Draußen war es dunkel und eine Straßenlaterne warf Licht durch das Fenster. Das Handy leuchtete und vibrierte auf dem Wohnzimmertisch, dann war es auf einmal still. Erika hatte einen trockenen Mund und fürchterliche Kopfschmerzen. Wackelig richtete sie sich auf, ging zum Waschbecken und trank ein großes Glas Wasser. Als sie das Glas wieder abstellte, kam ihr die Erinnerung zurück. Ein Hoffnungsschimmer war immerhin, dass sie wieder normal sehen konnte. Ihr Handy klingelte erneut. Wahrscheinlich Marsch, dachte sie und nahm ab, um es möglichst schnell hinter sich zu bringen. Eine vertraute Stimme sagte, »Erika, bist du's?« Sofort hatte sie einen Kloß im Hals. Es war Edward, Marks Vater. Sie hatte ganz vergessen, dass seine Stimme am Telefon fast genauso klang wie Marks.
»Ja, ich bin's«, sagte sie schließlich.
»Ich weiß, es ist lange her. Naja, ich wollte anrufen, um dir zu sagen, dass es mir leid tut«, sagte er.
»Was tut dir leid?«
»Naja, ich habe ein paar Dinge gesagt. Dinge, die ich bereue.«
»Du hattest allen Grund dazu, Edward. Die meiste Zeit kann ich mir selbst nicht ins Gesicht sehen.«
Sie brach in Tränen aus. Schluchzend und stammelnd versuchte sie, dem Mann, den sie wie einen zweiten Vater geliebt hatte, zu sagen, wie schrecklich leid es ihr tat, dass sie es nicht geschafft hatte, seinen Sohn zu beschützen.
»Erika, meine Liebe, es war nicht deine Schuld. Ich habe eine Kopie des Verhandlungsprotokolls gelesen«, sagte er.
»Was?«
»Ich habe es angefordert. Das Gesetz zur Informationsfreiheit. Die haben ja kein gutes Haar an dir gelassen.«
»Ich hatte es nicht anders verdient. Ich hätte gründlicher ermitteln, alles nochmal und nochmal überprüfen müssen.«
»Du kannst dich nicht ewig mit hätte und sollte beschäftigen, Erika.«
»Ich werde es mir niemals verzeihen. Wenn ich doch nur die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich niemals...«
Sie wischte sich die Tränen mit dem Handballen weg.
»Genug jetzt. Ich will kein Wort mehr davon hören, sonst ziehe ich dir die Ohren lang«, scherzte er, doch es klang gezwungen. Einen Moment lang schwiegen sie beide.
»Wie geht es dir?«,
fragte Erika. »Was für eine dumme Frage«, dachte sie. »Oh, ich beschäftige mich. Ich gehe gleich zum Bowling. Hätte nie gedacht, dass ich das mal mache, aber naja, man muss sich beschäftigen. Ich bin verdammt gut für so einen alten Knacker.«
Er verstummte wieder.
»Erika, meine Liebe, es gibt jetzt einen Grabstein. Ich habe ihn aufstellen lassen. Er sieht gut aus.«
»Wirklich?«,
fragte Erika. Sie schloss die Augen, dachte an Mark unter der Erde und stellte sich die morbide Frage, wie er wohl dort aussehen mochte. Nur noch Knochen. Knochen in einem schönen Anzug.
»Du bist herzlich eingeladen, ihn dir anzusehen. Jederzeit, meine Liebe. Was glaubst du, wann du nochmal nach Hause kommst?«
Nach Hause. Erika hatte keine Ahnung mehr, wo zu Hause überhaupt war.
»Ich arbeite wieder. Ich bin in London«, sagte sie.
»Ach so, na dann.
Ich komme bald. Aber im Moment muss ich arbeiten.«
»Das ist gut. Woran arbeitest du denn gerade?«, fragte er.
Erika konnte ihm nicht sagen, dass sie einen brutalen Mörder jagte. Sie fragte sich, ob er die Pressekonferenz in den Nachrichten gesehen hatte.
»Ich bin bei der Metropolitan Police, in einem neuen Team.«
»Das ist gut, Liebes. Halt dich beschäftigt. Wenn du mal Urlaub hast, würde ich mich freuen, dich zu sehen.«
»Ich mich auch.«
»Ich gehe oft an deinem Haus vorbei. Ein junges Pärchen wohnt jetzt da. Scheinen nette Leute zu sein. Aber ich habe noch nicht an der Tür geklopft oder so. Bin nicht sicher, wie ich erklären würde, wer ich bin.«
»Edward, es ist alles eingepackt und gelagert. Ich habe nichts weggeschmissen. Wir sollten die Kartons mal gemeinsam durchgehen. Es gibt bestimmt Sachen, die...«
»Eins nach dem anderen«, sagte Edward.
Woher hast du eigentlich meine neue Nummer? Fragte Erika, der gerade erst auffiel, dass sie mit ihrem neuen Handy telefonierte.
Ich habe deine Schwester angerufen. Sie hat mir erzählt, dass du eine Weile auf ihrem Sofa genächtigt hast. Sie hat mir deine Nummer gegeben. Das ist doch hoffentlich in Ordnung.
Natürlich ist das in Ordnung. Tut mir leid. Das ist die Polizistin in mir, die für alles eine Erklärung haben will.
Du sollst einfach wissen, dass du nicht allein bist, Erika. Ich weiß, hier oben waren die Leute nicht nett zu dir. Und dafür kann man den meisten von ihnen keinen Vorwurf machen. Aber du hast ihn auch verloren.
Edward versagte die Stimme. Er räusperte sich und fuhr fort.
Mir gefällt die Vorstellung einfach nicht, dass du allein bist. Deswegen wollte ich dir sagen, dass ich für dich da bin.
Danke,
flüsterte Erika. Also, dieses Ferngespräch kostet mich ein Vermögen. Ich lege mal lieber auf. Hat gut getan, deine Stimme zu hören, Erika. Melde dich.
Du auch. Ich meine, ja, mach ich. Es klickte und piepte in der Leitung, und dann war er weg.
Erika fasste sich an die Brust und atmete tief durch. Wie eine Welle breitete sich Wärme in ihr aus, und sie musste ein paar Tränen wegblinzeln. Ihr Handy klingelte erneut in ihrer Hand. Es war Moss.
»Chefin, wo sind Sie?« fragte sie.
»Zu Hause.«
»Sie werden es nicht glauben. Es ist eine weitere Leiche gefunden worden. Diesmal im Stadtbad, im Brockwell Park.«
»Ist sie schon identifiziert?«
»Ja, es ist Ivy Norris.«
Der Brockwell Park und das anliegende Freibad an der Dulwich Road befanden sich weniger als 5 Kilometer vom Horniman Museum entfernt, wo man Andreas Leiche gefunden hatte. Erika raste am beleuchteten Uhrturm vorbei. Es war 9:15 Uhr. Große Wassertropfen zerplatzten auf der Windschutzscheibe und dann öffneten sich die Schleusen des Himmels. Erika schaltete die Scheibenwischer ein und beugte sich vor, um durch die Wasserschlieren hindurchsehen zu können. Zwei uniformierte Polizisten, die neben einem Absperrband am Eingang des Freibads standen, kamen verschwommen in Sicht. Erika hielt schlitternd an und stieg aus in den strömenden Regen, der auf die umstehenden Autos prasselte.
»DCI Foster«, rief Erika über den Lärm hinweg und hielt ihren Ausweis hoch. Die Polizisten hoben das Band und ließen sie durch.
Der Park war im Sommer für Bade- und Picknickausflüge sehr beliebt, doch in der Dunkelheit einer verregneten Januarnacht wirkte er trostlos und deprimierend. Moss und Peterson wurden gleich hinter Erika durch die Absperrung gewinkt. Sie hatten eine starke Taschenlampe dabei, mit der sie den Weg über eine Reihe betonierter Pfade beleuchteten, vorbei an einer verrammelten Eisbude und einem Pavillon, von dem die Farbe abblätterte. Sie kamen auf eine Lichtung, konnten in der Dunkelheit jedoch nichts richtig erkennen. Donner grollte in der Ferne und ein Blitz erhellte das Freibad. Vor sich konnten sie die leuchtenden Umrisse eines großen weißen Spurensicherungszelts erkennen. Um den Tatort herum war ein Streifen Polyethylenfolie entlang des schlammigen Ufers ausgelegt worden. 3 Leute von der Spurensicherung in weißen Overalls beeilten sich, im Schlamm kniend ein paar Fußabdrücke aufzunehmen. Ein uniformierter Polizist erwartete Erika, Moss und Peterson im Zelt und reichte ihnen Schutzanzüge, die sie sich schnell überzogen. Ein Halogenstrahler beleuchtete Ivy Norris' Leiche. Sie lag auf dem Rücken im aufgewühlten braunen Schlamm, der ihre Kleidung und ihren Körper beschmutzt hatte.
»Bitte stellen Sie sich auf die Kisten«, sagte ein Mann von der Spurensicherung und zeigte auf die Podeste, die um die Leiche herum aufgestellt worden waren, um Beweismittel im Schlamm zu schützen.
Von Podest zu Podest steigend näherten sie sich Ivys Leiche. Ihr fettiges Haar war ihr aus dem gelblichen Gesicht geschoben worden, und in ihren starren, weit aufgerissenen Augen stand die gleiche Panik wie bei der toten Andrea. Ihre Nase war gebrochen und blutverschmiert. Sie trug dieselbe Jacke und denselben Pullover, in denen Erika sie vor ein paar Tagen gesehen hatte, aber von der Hüfte abwärts war sie nackt. Ihre Beine gaben ein fürchterliches Bild ab, ausgemergelt von Narben, Blutergüssen und Nadeleinstichen übersät. Ihr Schamhaar war grau und verfilzt.